Liebe Geschwister, liebe Freunde, ich freue mich auf die Predigt, weil ich sie wichtig
es. Wieder
also mit Technik ist heute eine Katastrophe, ja. Aber das macht nichts. So, ich weiß es jetzt. So, ja, das Technik ist heute der Minimumfaktor, aber das macht nichts. Der Herr ist hier. Also, ihr Lieben, ich freue mich auf die Predigt, weil ich das Thema mag. Ja, wie Kinder Gottes Reich annehmen. Dazu den Predigttext aus dem Markus-Evangelium im 10. Kapitel. Einige Eltern brachten ihre Kinder zu Jesus, damit er sie segnet. Aber die Jünger wiesen sie barsch ab. Als Jesus das sah, war er empört und sprach: Lasst die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran, denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Worte Jesu Christi. Ja, Jesus preist die Kinder. Er spielt mit ihnen, nimmt sie in die Arme, betet mit ihnen, stellt sie als ein Vorbild hin für Nachfolge, für Christsein. Die anderen Erwachsenen, also sprich die Jünger, wollen sie von Jesus fernhalten. Und Jesus ist stocksauer und sagt: Nee, lass sie zu mir kommen. Lass sie zu mir kommen und hindert sie nicht daran. Und jetzt ist die Frage: Meine Güte, was findet Jesus an Kindern so toll? Wir finden ja Kinder toll, weil wir sie einfach süß finden und niedlich und so. Aber bei Jesus steckt da viel, viel mehr dahinter. Ja. Und ich habe mal so ein paar Punkte zusammengetragen und dieser so Punkt für Punkt dann auf das Wichtige und auf das Evangelium zielen. Also das Erste, was mir auffällt bei Kindern: Kinder sind unglaublich kreativ. Ja? In ihren Köpfen entstehen wunderbare Fantasiewelten, die nach eigenen Gesetzen funktionieren. Es ist ganz herrlich und es ist ganz herrlich, mit Kindern ganz schnell so eine Fantasiewelt zu erschaffen und mit ihnen diese Fantasiewelt zu betreten. Und darin sind sie Weltmeister und wir Erwachsenen sind eigenartig verbogen. Und ich höre immer wieder, wie in Bezug auf den Glauben Erwachsene sagen: Das kann ich mir nicht vorstellen und deshalb glaube ich es auch nicht. Und das finde ich also schon, ja, milde ausgedrückt, sehr schlicht. Ja? Diese Leute, die so reden, sie gleichen den Fröschen im kleinen Teich, die da sagen: Ozean gibt's nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Das heißt, Erwachsene machen ihre begrenzte Sicht zum Maßstab der Realität. Und ehrlich gesagt finde ich das ziemlich töricht, kleinkariert, ja sogar spießig. Kinder sind da ganz anders. Kinder sind grenzenlos in ihrer Fantasie und das ist ganz wunderbar. Und im Hinblick auf Gott, es gibt eine Psychoanalytikerin, Julia Kristeva. Sie sagt: Kinder haben ein unglaubliches Bedürfnis zu glauben. Und das hängt einfach mit dieser geistigen Flexibilität und Kreativität zusammen. Und da habe ich ein schönes Beispiel gefunden. Ein Artikel in der Die Zeit. Die Zeit kommt in Hamburg raus, ist eine sehr bekannte und also eine Wochenzeitung mit einem sehr guten Ruf, also sehr, sehr solide. Und da schreibt eine Journalistin namens Verena Friederike Hasel. Verena Friederike Hasel, einen Artikel über Religion und Kinder. Sie selbst bezeichnet sich als Atheistin. Und was sie da schreibt in dem Artikel, es ist so schräg, ja. Was sie also über ihre Kinder schreibt, die ohne jeglichen Glauben erzogen worden sind. Also ich zitiere sie mal, ja, aus der Zeit. Nun ist geschehen, was ich nie für möglich gehalten habe. Meine Kinder glauben an Engel, sie glauben an ein Wiedersehen nach dem Tod, sie glauben, dass Gott auf sie aufpasst. Neurotisch kommen sie mir dabei nicht vor. Eher fröhlich und unbefangen. Nach der Geburt unserer kleinsten Tochter spielten die beiden Älteren begeistert Maria, Josef und das kleine Jesusbaby mit ihr. Und als wir im Sommer in den Schweizer Bergen an einer Kirche vorbeikamen, hinterließen sie neben dem Altar Briefe an Gott. Die Gelegenheit erschien ihnen günstig. Zitat: Hierher hat es Gott nicht so weit, erklärte mir die Fünfjährige. Sie wurde zu dieser Zeit von Albträumen geplagt und diktierte mir für ihren Brief, dass Gott machen solle, dass diese Träume verschwinden. In der darauffolgenden Nacht schlief sie ruhig, wie lange nicht mehr. In der Zeit, säkulare Zeitung, so ein tolles Zeugnis über Kinder. Ja. Mein zweiter Punkt, Kinder sind nicht berechnend. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Haus gekauft. Erwachsene fragen sofort, na, wie viel hat es denn gekostet? Wie hoch ist der Kredit, den du aufnehmen musstest? Kinder fragen ganz anders. Hat das Haus bunte Fensterläden? Wachsen Blumen im Garten? Gibt es ein Spielzimmer für Kinder? Wunderbar. Überhaupt haben Kinder ein ganz unkompliziertes Verhältnis zu Geschenken. Erwachsene rechnen den Preis durch. Und wenn das Geschenk teuer war, dann empfinden wir uns innerlich wie ein Korkenzieher. Das kann ich doch nicht annehmen. Das muss doch nicht sein, sagen wir dann. Und wenn es teuer war, ach du Schreck, jetzt muss ich was Teures zurückschenken. Kinder fragen ganz anders. Ist es lustig? Kann man damit spielen? Und es ist egal, ob es 50 Cent oder 500 Euro gekostet hat. Hauptsache, es gefällt. Hauptsache, es bringt Spaß. Kommen wir mal zu Jesus. So, das war so eine kleine Vorschau. Wie kommt Jesus eigentlich drauf? Oder was meint er damit? Warum wohl muss man das Reich Gottes annehmen wie ein Kind? Wir haben ja schon gesagt, Kinder sind ja Weltmeister in der unkomplizierten Annahme von Geschenken. Ganz einfach, Kinder wissen, dass sie angewiesen sind. Kinder wissen, dass sie da sind, um beschenkt zu werden. Ich weiß auch, mein Vater in Ferien, mein Vater hatte mehrere Firmen und wenn ich Ferien hatte, nahm er mich manchmal mit, da war ich den ganzen Tag mit Vater unterwegs und zu verschiedenen Kunden sind wir dann gefahren. Bei ganz vielen Kunden habe ich immer ein Geschenk bekommen. Und ich dachte, das muss so sein. Ich bin ja schließlich das Kind meines Vaters. Und ich habe tolle Geschenke gekriegt. An einige kann ich mich heute noch erinnern. Eines war ein Spielwarenladen und ich durfte mir ein Spielzeug raussuchen. Ich weiß noch bis heute, es war paradiesisch. Und ich fand das ganz normal. Schließlich bin ich ein Kind, ein nettes Kind, ein hübsches Kind. Und da können wir ganz viel lernen. Kinder können Geschenke annehmen, ganz einfach und unkompliziert, weil sie wissen, ich bin da, um beschenkt zu werden. Weil sie wissen, ich bin auf Hilfe, auf Liebe, auf Versorgung angewiesen. Ich bin darauf angewiesen, dass man sich um mich kümmert. Ich bin darauf angewiesen, dass man mich lieb hat. Ich komme aus einem relativ doch heilen Elternhaus. Und da war es also ganz klar, ich wusste, ich bin von meinen Eltern geliebt und das war einfach so und das war schön. Und erst später, als ich das reflektierte, sage ich, Mensch, deine Eltern, die haben dich lieb gehabt. Mein Vater hat es manchmal nicht einfach gehabt, das zu zeigen, aber das ist ein anderes Problem. Aber es war prima. Und wir nähern uns jetzt dem, was Jesus meint, wenn er es sagt. Ja? Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Kinder können Geschenke annehmen Und Jesus sagt hier, wer das Reich Gottes nicht annimmt, man könnte auch einsetzen, damit man es besser versteht. Ich will jetzt auch nicht ganz groß den Reich Gottes Begriff erklären. Der hat drei Bedeutungen und das ist viel Theologie. Ich mache es ein bisschen kürzer, das kann man ja zusammenfassen. Wenn man statt Reich Gottes Jesus einsetzt, dann ist man genau nah dran. Wer Jesus nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und Jesus annehmen, den Glauben annehmen, dieses Geschenk des Reiches Gottes anzunehmen, ist gerade für Menschen unserer Kultur ein Problem geworden. Nicht nur, weil wir satt sind, übersättigt mit den Dingen des Lebens, ja, und Fernsehen und so weiter. Sobald wir uns langweilen oder etwas, ja, dann können wir sofort ja, unsere Seele füttern. Das meiste davon ist Müll. Aber das wissen nur Menschen, die reflektieren oder die den Schatz des Reiches Gottes kennen. Und bei uns in unserer Kultur kommt in der letzten Zeit noch etwas hinzu, nämlich, dass wir uns hineingesteigert haben in unserer Kultur in eine unglaubliche Arroganz. Eine unglaubliche Arroganz, zusammengefasst unter dem Stichwort der Siegeszug des autonomen Ichs. Ich weiß, was für mich gut ist. Ich brauche keinen Gott. Ich verwirkliche mich selbst. Ich bestimme, was gut und richtig für mich ist. Ich bestimme, was gut und böse ist. Ich bestimme letztlich die Wirklichkeit, ob ich Mann bin oder Frau oder binär oder was auch immer. Das heißt, das autonome Selbst bestimmt das Sein. Was ist Wahrheit? Was ist das Geschlecht? Was ist Religion? Einfach alles. Und es erscheint uns einfach als absurd, dass es da Gott gibt, der uns reinredet. Oder der sagt, es gibt eine andere Priorität, nämlich, das bin ich, sagt Jesus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Aber das moderne Ich setzt sich absolut, entwirft sich radikal selbst und zwar ohne Gott. Das eigene Denken und Fühlen wird zum Maßstab für die Wirklichkeit. Ja, überhaupt. Es gibt eigentlich gar keine Wahrheit mehr, sondern nur viele Teilwahrheiten, die gleichberechtigt nebeneinander stehen. Das äußert sich ja, dann sagt ja deine, das ist deine Wahrheit, aber meine Wahrheit und so weiter. Ja? So. Und in der Bibel steht, es gibt einen Grundgedanken, das ist eines der wichtigsten Dinge, die wir erfahren müssen, und zwar ist es Demut. Demut ist im Glauben der Schlüssel zu allem. Und in 1. Petrus 5, Vers 5 steht, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Was ist denn Hochmut? Hochmut in der Bibel ist, ich brauche keinen Gott, ich bin mein eigener Gott, ich bin the master of the universe. Und diese absolute Selbstüberschätzung. Der Demütige sagt, ich brauche Gott. Der Demütige weiß wie ein Kind, er ist abhängig. Er ist angewiesen auf Liebe, auf Fürsorge. Er ist angewiesen auf Leben, richtiges Leben, und zwar Leben ohne Verfallsdatum. Der Hochmütige spricht, ich brauche keinen Gott, ich glaube an mich selber. Das zeugt von einer unglaublichen Selbstüberschätzung und Ignoranz. Dieser Spruch, ich brauche keinen Gott, ist eigentlich, jetzt mal krass ausgedrückt, ich will niemand ärgern, trotzdem sage ich es jetzt mal so, krass ausgedrückt ist dieser Satz gleich zweifach dumm. Der erste Grund, wer so spricht, hat keine Ahnung, was der Mensch ist. Sehr, sehr schön hat das Augustin, Kirchenvater, 4. Jahrhundert, zusammengefasst, wenn er sagt im Gebet, in seinem Buch Bekenntnisse, du hast uns zu dir hingeschaffen, also zu Gott hin, und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Das heißt, wir sind letztlich geschaffen als Gegenüber der Liebe Gottes. Und oft ist das jetzt sozusagen, dass Leute sagen, sie brauchen keinen Gott, ist von atheistischen Ideologien so wie zugedeckt. Aber tief in uns drin ist dieses Wissen, da ist die Sehnsucht nach Gott. Mir hat mal ein Lufthansa-Pilot gesagt, na, die Zahl der Atheisten in einem abstürzenden Flugzeug vermindert sich von Sekunde zu Sekunde. Dieser lustige Satz weist auf eine ganz tiefe Wahrheit hin, dass wir ganz tief in uns drin, ja, dass wir hingeordnet sind auf Gott. Und manchmal braucht es zu einer Grenzsituation, ein Grenz, dass man sein neugeborenes Baby auf dem Arm hält oder eine liebe Freundin verloren hat oder dem Tod von der Schippe gesprungen ist, weil es doch eine gute Diagnose war oder weil man von einem Unfall bewahrt worden ist. Ich habe vor einer Weile gelesen, das ist schon etliche Jahre her, bei einem Flugzeugabsturz sind alle umgekommen, nur die Stewardess, die war gerade auf der Toilette und irgendwie hat sie es mit der Toilette überlebt. Da kann man dann schon dankbar sein. Wenn man das erlebt hat. Also das sind so Grenzsituationen, wo das aufbricht. Warum ich? Was oder die Schönheit einer Musik, einer Sinfonie, eines Sonnenuntergangs oder so. Und wo etwas in uns aufbricht und sagt, dieses Schöne ist nicht einfach nur menschlich, es ist himmlisch, es ist überirdisch. Ja? Also zweifach dumm. Du weißt nicht, wer der Mensch ist, oder wer so spricht, weiß nicht, was der Mensch ist. Und zweitens ist es noch dumm, wer so spricht, hat keine Ahnung, wer Gott ist. Er ist nicht nur die absolute und uns unendlich überlegene kreative Intelligenz, sondern er ist ein liebender, sorgender Vater. Also wieder zeigt sich so unser Urbedürfnis, das Urbedürfnis von Kindern auf Liebe, auf Hilfe, auf Fürsorge. Und Gott ist dieses Gegenüber, dieser Sehnsucht nach Liebe und nach Erfüllung des Lebens. Und was macht der Mensch mit seinem autonomen Ich, der sich selber für den Größten hält, der kein anderes Gesetz kennt und anerkennt als das eigene? Er ist ein von sich selbst faszinierter Macher. Er ist ein selbstverliebter Baumeister des Lebens. Ein arroganter Titan, der durch moderne Technologien mit fast göttlicher Macht ausgestattet ist. Das ist unsere Situation heute. Ein arroganter Titan, der sich anmaßt, die Welt zu regieren. Meine Frage: Ob das gut geht? Ich bezweifle das stark. Es ist eine absurde Überschätzung menschlicher Möglichkeiten, wenn wir meinen, Gott nicht zu brauchen, weil wir uns selbst für eine Art Gott halten. Dieses Denken wird scheitern, muss scheitern, weil sich letztlich die Wahrheit durchsetzt. Ich möchte schließen mit einem Gedicht, das auch als Lied bei uns im Gesangbuch da ist. Aber ich wollte es eigentlich gern singen, aber es ist das Lied, der Mond ist aufgegangen. Und da gibt es diese wunderschöne Strophe, damit möchte ich schließen. Übrigens, Matthias Claudius, ein traumhaft toller Dichter. Es lohnt sich, ihm auf die Fersen zu heften. Gott, lass uns dein Heil schauen, auf nichts Vergängliches trauen, nicht Eitelkeit uns freuen. Lass uns